ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Honigdachs Stoffel.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Wundertreppe von Loretto. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu dem Podcast, den der Verfassungsschutz als gesichert hilarious einstuft. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs in der ARD Audiothek.
127 Folgen wurden ausgewertet. Wir wurden vom Verdachtsfall hochgestuft, kann man so sagen.
Mhm. Extrem witzig.
Verboten witzig.
Verboten witzig.
Zum Glück wurden wir noch nicht verboten, denn auch diese Woche müssen wir wieder Tabs schließen. Und zwar eure, denn ihr schickt uns ja eure offenen Tabs und eure Rabbit Holes zu. Unsere Postfächer sind voll und da haben wir uns mal wieder durchgearbeitet und dürfen hier Highlights aus unserer Too Many Tabs Community präsentieren.
Ein Highlight jagt das nächste hier heute bei uns. Aber bevor wir da reingehen, Caro, muss ich mich nochmal offiziell hier im Podcast bei dir bedanken. Du hast mir mit einer Gruppe von FreundInnen ein herrliches Tab-related Geburtstagsgeschenk gemacht, was auch hier jetzt auf meinem Tisch steht. Es ist tatsächlich das allerechte Garfield-Phone.
Das allerechte?
Das allerechte.
Das allerechteste.
Allerechteste Garfield-Phone.
Allerechteste
Garfield-Phone, was in den 80er Jahren auf mysteriöse Art und Weise an den Strand der Bretagne gespült wurde. Hundertfach. Und du hast eins ergattert.
Ja, und weißt du was? Das ist sogar aus Frankreich gekommen.
Das könnte eines dieser Telefone sein, ja, die am Strand der Bretagne waren.
Ja, es ist nicht so richtig ausgewaschen.
Und guck mal näher. Warte mal, ich guck mal. Und es geht sogar mit den Augen auf und zu, wenn man den Hörer abnimmt.
Das ist so cute.
Ach toll, also freue ich mich wirklich. Also tausend Dank
nochmal. Das freut mich.
Tausend Dank. Das schmückt jetzt meinen Schreibtisch.
Das ist doch toll.
Ja, aber wollen wir uns jetzt mal hier nicht zu sehr um private Angelegenheiten kümmern. Was lag denn bei dir so im Mail- bzw. DM-Postfach?
Erste Meldung, die wir direkt mal hier loswerden müssen. J.D. Vance hat ja Papst Franziskus umgebracht. Mhm. Und das hatte direkte Auswirkungen auf eine Person, die auch schon mal Thema war hier im Podcast, nämlich der Internetheilige. Der heilige Millennial, Carlo Acutis, der jetzt doch kein heiliger Millennial wird erstmal. Er sollte nämlich eigentlich an dem Sonntag heilig gesprochen werden, in der Woche, wo der Papst abgenippelt ist.
Also,
kann man nicht sagen.
Der Papst war in seiner Abnippel-Ära.
Und der heilige Vater, Papst Franziskus, ist verstorben. Und genau an diesem Sonntag sollte er dann vom Papst heilig gesprochen werden und ohne Papst kein heiliger Millennial. Das heißt, das ist jetzt erstmal auf Wiedervorlage. Und Leute, das ist eure Chance, schneller noch zu sein.
Ja, jetzt schnell ein paar Wunder vollbringen.
Wenn ihr ein paar Wunder in der Pipeline habt, im Köcher, internet-related oder nicht, dann ran jetzt mit dem nächsten Papst, dass das direkt klappt.
Ja, ein Kandidat, der dafür vielleicht in Frage kommt, ist der Schlagersänger Vincent Groß, den wir ja schon öfters hier mal besprochen haben.
Drinking wine, feeling fine.
Genau, den haben wir öfters hier schon mal besprochen und auch Updates gegeben schon dazu. Das ist ja der Schlagersänger, der immer über Getränke singt. Nach Ich trink Uso, was trinkst denn du so? Und Ich trink heute, das ist kein Witz. Aperol Spritz. Gab es ja einen kurzen Ausflug in die Welt des Backens. Darüber haben wir bei Too Many Tabs ausführlich gesprochen. Und zwar war da der Song Heute gehen wir backen. Lecker, lecker Sachen. Jetzt kehrt er wieder zurück zu seinen Wurzeln mit einem neuen Getränkehit.
Zurück zu alkoholhaltigen Getränken.
Richtig. Und zwar Drinking Wine, Feeling Fine, Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Featuring mit Olaf der Flipper.
Richtig.
Ist ein Highlight.
Ist ein Highlight.
Es war Top 10 in den UK-Charts.
Hast du auch gesehen.
Habe ich auch gesehen.
Ja. Und das ist für mich ein Wunder, was er vollbracht hat. Und damit kommt er in Frage als der erste heilige Millennial.
Ja, das größte Wunder, was jemals jemand in Verbindung mit Wein hervorgebracht hat.
Richtig.
Ja. Ich habe einige Nachrichten bekommen, das heißt einige, wahnsinnig viele Nachrichten bekommen zum Thema Abi-Kriege und generell Abi-Zeit. Da sind sehr viele Leute gewesen, die in Erinnerung geschwelgt sind an diese Zeit. Die meisten Geschichten waren sehr schön und lustig und da waren auch einige Pranks natürlich dabei aus der Mottowoche, wie wir ja verlangt haben. Schickt uns mal eure Pranks.
Haben wir wohl gefragt.
Haben wir nachgefragt. Ein paar ganz lustige, harmlose Sachen, wie zum Beispiel, das hat ein Hörer geschrieben, sein Vater hat damals mit seinem Jahrgang 3 Hühner in der Schule versteckt und beschriftet mit 1, 3 und 4 und hat die gesamte Schule eine Woche lang nach dem Huhn 2 gesucht, was es natürlich nie gab.
Ah, das ist lustig.
Ist ganz lustig. Aber manche Pranks, muss man sagen, haben den Shark ein bisschen gejumpt. Da haben wir eine Mail bekommen von jemandem, der auch gerne anonym bleiben möchte. Kann ich auch verstehen, warum.
Ich weiß jetzt nicht, warum.
Dort wurde eine Aktion gestartet, und zwar folgende. Im Oberstufenraum stand immer eine Mikrowelle, wo man sich seine 5-Minuten-Terrine in der Freistunde warm machen konnte. Und dort haben einige OberstufenschülerInnen einen Beutel mit Scheiße reingelegt und die Mikrowelle volle Kanne angemacht. Ich stand auf dem Schulhof und plötzlich kamen aus dem Oberstufenraum alle Leute fast kotzend rausgerannt.
Finde ich lustig.
Es kam ein Schwall warmer Luft, eine Luftfront aus der Tür, die wirklich wie der Tod roch. Das Gebäude war wochenlang nicht benutzbar, weil das ewig nach Kot gestunken hat und die Unterrichtsräume wurden ausgelagert. Es musste ein neuer Oberstufenraum gebaut werden. Eine Mikrowelle gab es dann nie mehr. Nun, das finde ich ein bisschen zu doll.
Das trifft mein Humorzentrum. Ich finde, das könnten die auch mal bei LOL machen.
Ich finde, eine Scheiße-Explosion ist mir zu doll. Das finde ich zu krass.
Ich würde da lachen.
Dann hat mir noch jemand geschrieben zu diesem Mythos Auto im Lehrerzimmer. Bei denen war es tatsächlich so. Hat Hanni geschrieben, in ihrem ersten Jahr im Gymnasium stand ein Trabi im Lehrerzimmer. Also scheint wirklich an einigen Schulen stattgefunden zu haben. Dann habe ich noch eine Geschichte gehört, die ebenfalls ein bisschen ausgeartet ist. Da wurden auch Wasserbomben geworfen und Simone schreibt, eine der Bomben flog tatsächlich so präzise durch den Spalt unseres Klassenzimmerfensters und traf blöderweise meinen ahnungslosen Geschichtslehrer am Nacken. Der ging darauf K.O.
Oh Gott.
Dramatisch zu Boden.
Oh Gott.
Long story short, der Abi-Streich wurde abgesagt und der Lehrer musste vom Sanitätsdienst versorgt werden. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Grüße gehen raus an Herr Schuch. Smiley.
Ja, Grüße auch nochmal.
Oh Wir hoffen, Gott. Es geht Ihnen gut. Also mit Wasserbombe den Geschichtslehrer K.O. schlagen.
Ausgenockt.
Werf, K.O. werfen. Ja, und eine Geschichte hat mich auch noch sehr gefreut. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lustig finde. Johannes schreibt, er war in einer Waldorfschule und dort war der Prank, dass ein Schüler mehrere Actimel-Werbemobile organisiert hat.
Oh, das ist eine gute Idee.
Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Es wurden sehr, sehr große Mengen an Actimel ausgegeben, die Folge. Überall auf dem ganzen Gelände der Schule waren tausende leere Flaschen und viele Schüler, vor allem die jüngeren Jahrgänge, mussten kotzen, weil so viel Actimel zur freien Verfügung stand.
Da waren die Abwehrkräfte dann aber besonders gut aktiviert.
Niemand konnte die vertragen und nach 10 bis 20 weggeäxten Flaschen schafft es ein Magen nicht mehr.
Gibt's das noch, Actimel?
Ich glaube, das gibt's noch, oder?
Ich habe das ewig nicht mehr gesehen oder geschweige
denn
getrunken.
Werbung für Actimel, im Gegenteil.
Nein.
Wir haben jetzt gelernt, wenn man davon 10 bis 20 Flaschen trinkt, kotzt man. Also, Obacht, Leute.
Ach ja.
Themenwechsel zum Dritten Weltkrieg. Von Abikrieg zum Dritten Weltkrieg. Ich habe in einer der letzten Folgen über Petrov erzählt, diesen Oberstleutnant, der den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Und dazu kam eine Nachricht von Jonas, mein Onkel auch. Mein Onkel hat auch schon mal heldenhaft den Dritten Weltkrieg verhindert, zumindest wenn man ihm glaubt. Laut ihm hat er nämlich während des Kalten Kriegs Wehrdienst geleistet, eine scharfe Rakete mit einem LKW quer durch das Ruhrgebiet transportieren müssen. Dann hat ihm jemand auf der Abfahrt von der A40 die Vorfahrt genommen und hätte er nicht so gut und schnell reagiert, wäre der Autofahrer in die scharfe Rakete gefahren. Diese wäre explodiert und der Dritte Weltkrieg wäre ausgebrochen. Zusatznachricht, er ist in der Familie bekannt dafür, dass er sich gerne Geschichten zusammenspinnt, die ihn heldenhaft dastehen lassen. Der Baron von Recklinghausen. Ja,
aha, okay.
Aber
also,
schöne Geschichte.
Ein bisschen nach einer Geschichte mit vielleicht einem wahren Kern, aber besser erzählt.
Bisschen besser erzählt Richtung Dritter Weltkrieg verhindert.
Vielleicht war das jetzt nicht, aber das
war mal eine
Bombe.
Scharfe Bremse an der Autobahnauffahrt. Ja, okay. Aber vielen, vielen Dank für diese Geschichte, lieber Jonas, und Grüße an deinen Onkel.
Ja, und ich kriege wahnsinnig viele Reels geschickt mit Katy Perry ist gerade auf Tour-Videos. Nachdem sie ja vom All zurückgekehrt ist, ist sie gerade auf Tour. Und auch das funktioniert nicht so richtig. Da sind wohl ganz komische Sachen am Start. Man sagt ihr nach, dass sie nicht so viel Budget hat, was ich jetzt nicht sehe. Ich habe nur das Gefühl, das Budget wird nicht richtig eingesetzt. Also sie fliegt da irgendwie auf so einem drachenartigen Wesen durch die Halle, schleudert sich auch so quasi von einem Hallenende ins nächste
wie Pink.
Genau, also ihr wird so vorgeworfen, unterschiedliche Elemente aus anderen Shows
zu klauen. Der Drache ist
von
DJ Bobo, obviously.
Genau, das wird sie sich wohl ein bisschen Inspiration geholt haben. Ich habe auch ein Reel gesehen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt von der aktuellen Tour war oder von einer früheren, wo sie mit so einem riesigen sprechenden Code, der aus so einer Toilette herauskommt,
was?
Spricht.
So ja. wie das scheiße Emoji oder so
realistic? Ja, so eine Wurst. Also so eine gerade Wurst.
Nee, das macht sie auf Tour.
Das macht sie auf Tour. Ich weiß nicht, ob das in der Mikrowelle auch aufgewärmt wurde, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ist diese
Die
Tour floppt auf jeden Fall. Also das habe ich mitbekommen. Und natürlich war ich mal wieder in den Apple-Rezensionen unterwegs, die uns ja immer besonders hart rannehmen. Und zwar habe ich da diesmal eine Apple-Rezension mitgebracht, die heißt Your 3 Sterne, und dann wurde das noch ausgeweitet mit ist okay, aber ganz schön langweilig.
Sorry.
Dicht gefolgt von, wenn man nichts Besseres zu tun hat, ganz okay.
Ja, und stimmt halt auch.
Ja, wenn man nichts Besseres
zu tun
hat, ganz okay.
Also man hat manchmal doch durchaus Besseres zu tun.
Als uns zu hören, ja klar.
Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann hört doch gerne unseren Podcast. Und
dann ist es ganz okay. Ah, ja. Auf jeden Fall hat auch einer geglaubt, beobachtet zu haben, dass unsere Tabs neuerdings redaktionell vorbereitet seien, wo ich nicht genau weiß, wie er darauf kommt. Das hat er auch bei Apple geschrieben und hat gesagt, man merkt, dass die Tabs redaktionell rausgesucht wurden und jetzt wird da die Geschichte dazu rezitiert. À la Wikipedia. Hä? Welche Redaktion? Also das können wir vielleicht an der Stelle nochmal offenlegen und ganz klar sagen, das sind nach wie vor unsere Tabs. Wir recherchieren die selber und das sind einfach unsere. Also ich wünschte, wir hätten eine Redaktion,
die uns
die Sachen vorbereitet.
Ja, das wäre mal toll, wenn wir das nicht selber machen müssen.
Ja, aber wir müssen natürlich alles nach wie vor selber machen. Also, aber sehr interessant, was Leute da manchmal so reinlesen, wenn man das so jede Woche macht. Und dann ist natürlich noch unser schlimmster Albtraum wahr geworden.
Unser allerschlimmster Albtraum ist wahr geworden. Thema Zitatkacheln.
Ja.
Es gibt einen Instagram-Account, der nennt sich Too Many Quotes. Da auch direkt Disclaimer, da stecken nicht wir hinter.
Nein, damit haben wir nichts zu tun.
Gar nichts zu tun. Der wurde wohl angelegt, um uns
von
da...
Von einer Person, die jetzt gerade zuhört.
Uns da ein bisschen zu triezen, habe ich das Gefühl.
Ja,
wir haben das ja mal gesagt, dass wir diesen Moment fürchten, wenn aus diesem ganzen Gesabbel, was wir hier jede Woche ins Mikrofon labern, dass da mal so einzelne Sätze rausgenommen werden und in eine Zitatkachel gebaut werden. Ich hatte da schon mal eine kleine Erfahrung mit. Da muss man aber bei unserer letzten Tour dabei gewesen sein, um diese Insider-Geschichte zu kennen.
Die ist nichts für die Öffentlichkeit, die ist nur was für die Familie, für alle, die mal vor Ort sind.
Genau, und jetzt tatsächlich gibt es diesen Account. Aale sind lange Wunder, habe ich wohl im Podcast gesagt. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ich kann mich da sehr wohl dran erinnern.
Du hast gesagt, ich habe das Gefühl, Aale verarschen uns. Mhm. Dann finde ich noch toll, Zitat Kachel Miguel Robitzky, aufgeschlitzt und raufgepisst.
Das weiß ich nicht mehr, wann ich das gesagt habe. Wirklich, man labert hier so Sachen rein. Also damit haben wir nichts zu tun. Wir können das nicht kontrollieren, was da draufgeschrieben wird. Falls da jetzt demnächst irgendwelche verfassungsfeindlichen Sachen uns im Mund gelegt werden, haben wir da keine Entscheidungsgewalt drüber. Das ist irgendjemand von euch da draußen. Aber ich dachte, es ist trotzdem vielleicht mal ganz sweet, das zu featuren, weil bisher wirkt es sehr verantwortungsvoll.
Was du mal gesagt hast, was da auch steht, halt die Klappe, Judith Rakers.
Das habe ich so nicht gesagt.
Da muss man den Kontext natürlich kennen.
Das habe ich so nicht gesagt.
Aus Out of
da
Context,
schwierig. Da habe ich doch in einer anderen Person, da habe ich in einer Rolle gesprochen von Giovanni Di Lorenzo. Ja, der sagt,
das weiß
halt
ja die Person, die die Zitatkacheln liest nicht. Das ist ja der
Witz. Das sind ja Zitate aus den allerersten Folgen.
Ja, die haben sich da wohl nochmal chronologisch durchgearbeitet.
Meine Güte. Also wir müssen jetzt heute besonders aufpassen, was wir sagen.
Liebe Grüße an den Too Many Quotes Account. Wir sehen das durchaus, was ihr da reinschreibt.
Wir sehen das. Bitte verarscht uns nicht so sehr. Bitte reitet uns nicht in die Scheiße. Okay, dann hast du noch was? Ansonsten würde ich mal in die Tabs gehen.
Lass uns mal in die Tabs gehen. Jetzt habe ich genau das Gleiche gesagt.
Na gut, dann machen wir das doch. Dann sind wir uns ja einig. Also, okay, ich gehe mal rein. Und zwar als Körper. Guck mal, ich springe in meinen Tab rein. Hups!
Special Effect.
Vielleicht hat Henny, unsere Cutterin, ja jetzt noch so ein cooles Platschergeräusch hinten dran gemacht. Aale, Sexdelfine, Kriegsbären. Und natürlich der berühmte Elefant, der
totgekitzelt wurde.
Tiere sind ja bei der Too Many Tabs Community nach wie vor ein Dauerbrenner. Und heute stelle ich ein neues Tier in unsere Too Many Tabs Vitrine. Ein Tier, auf das ich gestoßen bin durch einen Hinweis von Kate.
Hallo Caro, hallo Miguel. Ich bin heute auf einen Kommentar zu einem verzwickten Problem im Internet gestoßen. Es war ein Bild von einem furchtlos blickenden Honigdachs mit der Überschrift What would Stoffel do? Durch meine Neugier fiel ich dann in ein Honey Badger Hole. Es geht um den Honigdachs Stoffel, der in einem Wildtierreservat in Südafrika lebt. Dort brach er aus seinem Gehege aus und legte sich mit zwei Löwen an. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus war das erste, was er tat, erneut auszubrechen und die gleichen Löwen nochmal aufzumischen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Stoffel, der für mich der inspirierendste Honigdachs im Internet ist. Ganz liebe Grüße, eure Kate.
So, und die Nachricht von der Kate habe ich nämlich auch bekommen und habe mir das auch angeguckt und musste schon irgendwie sehr lachen über diesen kleinen frechen Honigdachs. Aber dazu jetzt da mehr in deinen Ausführungen.
What would Stoffel do? Finde ich schon eine sehr, sehr gute Frage. Also es geht um einen sogenannten Honigdachs namens Stoffel oder Stoffel, wie er dann auf Deutsch wahrscheinlich heißt. Ich kannte das Tier Honigdachs gar nicht. Hast du damit irgendwo schon mal Berührungspunkte gehabt? Kennst du Honigdachse?
Ja, Honigdachs habe ich schon mal gehört. Ich dachte, das wäre so wie Honigbär.
Ja, nee, das ist was
oder
ganz
Honigkuchenpferd. Also
nein.
Das ist so ein Zusatz.
So ein Fantasietier, so ein Kosename, was man so als Pärchen sich gegenseitig sagt. Du, mein kleiner Honigdachs.
Honigbiene gibt es ja durchaus zum Beispiel. Also Honigdachs habe ich schon mal gehört. Aber habe auch erst dann durch diese Nachricht von Kate, da gab es so einen BBC-Beitrag, den ich mir angeguckt habe zum Beispiel.
Ja, der Honigdachs ist ja erstmal, klingt süß. Also ist ein ganz, ganz süßer Name. Aber was man gar nicht glauben möchte, wenn man den süßen Namen Honigdachs hört, ist, dass der Honigdachs eine echte Killermaschine ist. Er ist ein kleines Raubtier. Also eigentlich auch kein Dachs. Also damit gaslightet er die ganze Menschheit schon wegen seines Namens. Er ist kein Dachs, sondern eine Marderart. Ein Marder, der aber so aussieht wie so eine Kreuzung aus Faultier und Stinktier, was für mich im Übrigen die kreativsten Namen der Tierbranche sind. Stell dir mal vor, du bist ein seit Jahrhunderten über die Evolution entwickeltes einzigartiges Tier und dann
Faultier.
Dann bist du so ein Faultier oder ein Stinktier.
Ja.
Also die Schöpfung,
ja,
da hat man verkackt, aber die Menschen geben ja diesen Tieren die Namen. Würde ich mich als Faultier und Stinktier auf jeden Fall auch bedanken. Also der Honigdachs ist jedenfalls eine Marderart und hat die Farben eines Stinktiers, ist also auch so schwarz-weiß. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf Wikipedia schlau gemacht, also ein bisschen Wikipedia-Wissen mitgebracht. Und da wird auch versucht, das äußere Erscheinungsbild des Honigdachses sehr nüchtern und sachlich zu beschreiben. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie rude ist und nach Bodyshaming klingt. Hör dir mal an, wie der Honigdachs auf Wikipedia beschrieben wird, und zwar geht's da so los. Ihr Körperbau ist stämmig, die Beine und der Schwanz sind verhältnismäßig kurz, die Vorderbeine sind mit scharfen Krallen ausgestattet. Die außergewöhnlich dicke Haut hängt sehr lose am Körper runter. Der Kopf ist breit und mit einer kurzen, spitzen Schnauze versehen. Die Augen sind klein, äußere Ohrmuscheln sind nicht vorhanden. Ja, das ist der Honigdachs, wie er von Wikipedia erstmal nach allen Regeln der Kunst von vorne bis hinten durchgebodyshamed wird. An dieser Stelle nochmal von mir gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn eine außergewöhnlich dicke Haut sehr lose am Körper hängt. Self-love, stop bodyshaming und so weiter. Also, das ist jedenfalls, so sieht der Honigdachs aus und er lebt in Teilen Afrikas und Asiens, ist nachtaktiv und überwiegend Einzelgänger. Aber jetzt kommt's. Warum ist der süße Honigdachs mit der außergewöhnlich dicken Haut, die sehr lose am Körper hängt, jetzt so eine Killermaschine? Ja, und jetzt verstummt nämlich unser Lachen auch, weil die dicke Haut ist tatsächlich schuld daran. Hier wird auf Wikipedia das folgendermaßen ausgeführt. Honigdachse gelten als ausgesprochen furchtlose und aggressive Tiere, die mit Ausnahme des Menschen wenige natürliche Feinde haben. Die lose, ausgesprochen dicke Haut kann mit Ausnahme der dünnen Bauchschicht selbst von den Zähnen von Raubkatzen oder Giftschlangen oder sogar von Stachelschwein kaum durchdrungen werden. Die kräftigen Vorderpfoten mit den langen Krallen und die Zähne sind wirkungsvolle Verteidigungswaffen. Zusätzlich können sie ähnlich wie die Stinktiere übelriechende Sekrete aus ihren Analdrüsen rausspritzen, wenn sie angegriffen werden. Berichten zufolge greifen sie, wenn sie sich bedroht fühlen, selbst Tiere von der Größe eines Rindes oder eines Büffels an. Ist das nicht abgefahren? Also die haben so eine dicke Haut, das kann man gar nicht durchkauen.
Dieses Tier ist wirklich der größte Badass im Tierreich.
Ja.
Da können halt Löwen kommen, da können irgendwelche anderen Raubtiere kommen.
Die viel größer sind körperlich.
Ja, und super gefährlich und dann kommt einfach dieser Dachs und kann mit denen messen.
Ja, und zwar hat er nicht nur die Schutzfunktion, dass der nicht angegriffen werden kann, sondern hat dann auch noch Krallen und Zähne, um die anderen außer Gefecht zu setzen.
Dieser Dachs scheißt sich gar nichts.
Der scheißt sich gar nichts und das sind kleine, durchtriebene Giftzwerge, die Honigdächschen. Und der Honigdachs, der muckt gerne auch auf, weil der weiß natürlich, dass er chillen kann wegen seiner dicken Haut, die kein Löwe und kein Krokodil oder sonst irgendein gefährliches Tier durchdringen kann. Sie können sogar Giftschlangengift einfach ausschlafen, was wenige andere Tiere, also wenn die eine Giftschlange angreifen und dann beißt die Giftschlange zurück und dann nehmen die das Gift auf und andere Tiere würden daran sterben, aber nicht der Honigdachs. Der schläft dann eine Runde.
Come back stronger.
Und dann come back stronger, wie Jesus Christus an Ostern. Dann wachen die auf und deswegen können sie alles und jeden angreifen und ernähren sich von Füchsen und Antilopen, was ich so wild finde, weil die viel größer sind. Dann kommt so ein Honigdachs angedackelt.
Und angedachstelt?
Angedachst.
Ja.
Und beißt dann so ein Antilope tot.
Den Kopf ab.
Oh! Ja.
Ja, so. Auf den Modus.
Und nicht nur Füchse und Antilopen werden von denen gegessen, sondern auch Giftschlangen, kleine Krokodile, Frösche und Skorpione, die ja auch giftig sind. Also der kann alles in Stücke reißen und sogar Löwen haben Angst vor dem Honigdachs. Guck mal, ich habe ein Video mitgebracht, wie so ein Honigdachs so ein Löwe angreift. Guck mal, die sind viel kleiner. Und eine ganze, das sind drei Löwen.
Ganz kleine, gewitzte, kleine Dächschen.
Und jetzt, guck mal. Solche Geräusche macht er wie eine Kettensäge. Und die Löwe haben Schiss. Also die Gattung des Honigdachses ist insgesamt schon sehr special. Und jetzt hat uns Kate ja noch auf einen ganz speziellen Honigdachs aufmerksam gemacht, und zwar Stoffel. Stoffel ist berühmt geworden durch eine BBC-Dokumentation aus dem Jahr 2014 mit dem Titel Honigdachse Meister des Chaos bzw. Master of Mayhem im Original, in der eben auch nochmal erzählt wird, dass der Honigdachs nicht nur körperlich allen Tieren überlegen ist, sondern auch sein Gehirn super gut funktioniert, weshalb er auch noch gerissen ist. Stoffel ist ein besonders gutes Beispiel für diese Gerissenheit. Er wird nicht umsonst auch der Ausbrecherkönig genannt, denn Honigdachs Stoffel ist ungewöhnlich oft in einem Wildtierreservat ausgebrochen. Er wurde 20 Jahre vorher von einem Naturschützer Brian Jones aus einer Falle gerettet und eben in dieses Wildtierreservat gebracht und dort gehegt und gepflegt. Ist ein bisschen widerspenstiger Honigdachs einfach, und Brian Jones erklärt seinen Charakter so.
The first honey badger I took in was Stoffel. He caused chaos in the house. He damaged everything. I mean, he'd come and break through the window, go to the kitchen, knock the dog biscuits over, go to the fridge, light his back, kick the fridge open, go and smell what's on the menu today. Get the frozen bacon, sit on his back and eat it. And you don't dare stop him.
Also dieser Dachs ist bei ihm zu Hause eingebrochen
und
hat dann Chaos angerichtet.
Der ist an jeden Schrank gegangen, an den Kühlschrank, hat sich Fleisch rausgenommen und don't dare stop him, sagt er noch, weil sonst wird der Honigdachs natürlich ungehalten und greift auch natürlich den Menschen an. Also dieser Honigdachs-Stoffel macht, was er will, und was er besonders gerne will, ist anderen Tieren in Tierheimen Leid zuzufügen.
Das habe ich wohl gesehen in diesem kleinen BBC-Clip.
Genau, also der ist wohl des Öfteren ausgebrochen und hat dann andere Tiere in diesem Reservat angegriffen. Er hat sich mit Nashörnern angelegt, mit Giraffen, mit Löwen. Die Doku nennt Stoffel auch The Pet from Hell. Und er ist eben gleich mehrfach ausgebrochen. Beim ersten Mal hat er sich direkt mit zwei Löwen angelegt. Danach hat Brian Jones versucht, Stoffel in ein ausbruchssicheres Gehege zu bringen. Er wurde verlegt, um die Löwen zu schützen. Nicht, weil der Honigdachs gefährdet war, sondern weil die Löwen Schiss vor ihm bekommen haben. Und die zweite Strategie war dann eben, diesem Honigdachs-Stoffel eine Honigdachs-Dame hinzuzufügen, um Stoffel so ein bisschen zu beruhigen, seine Freundin Hammy. Aber konnte man ihn damit bändigen? Nein, das geht natürlich nicht mit Stoffel. Trotzdem haben sie zunächst versucht, ein neues Gehege zu bauen. Das wurde dann aus Maschendrahtzaun angefertigt, mit einer zweifach gesicherten Tür. Aber guck dir mal an, wie Stoffel die dann aufgekriegt hat.
Stoffel soon devised a plan for opening up the gate, which has got two bolts. He would get the female to go up. She would go up, open the first gate. He'd hold the gate and say, woman, get up. I'm pulling open, you open up.
Eine mit Draht versiegelte Tür.
Und er steht quasi auf den Schultern von seiner Freundin.
Ja.
She goes up to the top, she pulls the second one out.
Und macht diesen Draht auf mit Zähnen und Klauen.
And then he pulls it open. He waits for her to get down and they escape together.
Das ist ein Verbrecher-Ehepaar.
Ja, die sind Bonnie und Clyde des Tierreichs.
Ja.
Also er hat quasi seine neue Beziehung, die sie ihm nur reingegeben haben, damit er ein bisschen Ruhe gibt, hat er als Komplizin genutzt, um gemeinsam wieder auszubrechen. Also dieser Maschendrahtzaun-Geschichte war keine gute Idee. Darum wurde dann ein nächstes Gehege gebaut aus Beton mit hohen Mauern.
Da gab es eine sehr lustige Formulierung, das Alcatraz des Honigdachs.
Richtig, Honigdachs-Alcatraz. Also sie haben quasi dann hohe Mauern gebaut, weil sie gesagt haben, der Zaun funktioniert nicht. Am Anfang haben sie dann aber wieder einen neuen Fehler gemacht. Und zwar wollten sie ein möglichst großes Gehege, dass er vielleicht gar nicht auch merkt, dass er eingebaut ist, wo dann so Bäume waren. Und dann ist der Honigdachs aber auf diese Bäume geklettert und hat sich dann so auf einen Ast gelehnt, dass der über das Geländer rüber ist. Ja, und dann haben sie ihn wieder eingefangen, wieder da rein. Dann hat er die nächste Variante des Ausbruchs gestartet. Und zwar hat er Steine im Gehege gesammelt, die dann gestapelt und konnte sich so Zugang zur Mauer verschaffen. Also immer wieder musste man Stoffel einfangen und zurückbringen.
Und der hat ihm dann so Stück für Stück die Werkzeuge quasi weggenommen.
Ja.
Und hat immer wieder eine neue Variante gefunden, um auszubrechen.
Reingegraben in den Boden. Also sämtliche Ausbruchseskapaden gab es da wohl noch. Die sind leider jetzt nicht alle in diese Doku hinterlegt.
Aber so schlau, also zum Beispiel, der kommt drauf, okay, wenn ich den Ast nicht habe, dann muss ich mir halt aus Steinen eine Mauer bauen. Dann haben sie ihm, glaube ich, die Steine weggenommen, das habe ich noch gesehen. Und dann hat er so aus Schlamm so Matschkugeln gebaut. Und er ist dann darauf geklettert.
Ja, der konnte quasi...
Da kommen ja Menschen nicht drauf.
Nein, der konnte die Transferleistung leisten. Wenn ich jetzt Schlamm nehme und
kann
Kugeln,
kann ich
die Steine bauen und mich dann darauf stellen, wenn die in der Sonne trocknen. Das wusste der auch. Er wusste, dass er die erst trocknen lassen muss, um sich dann drauf zu stellen.
Das ist so krass.
Hackt's bei dem Honigdachs?
Was ich mich aber auch frage bei dieser ganzen Sache, weil das ist ja alles, sieht man ja alles auf Video, wie der das macht.
Ja.
Hat da die BBC tagelang die Kamera ständig auf diesem Honigdachs draufgehalten?
Habe ich mich auch gefragt.
Oder wieso haben die zufällig jetzt diese ganzen Clips? Oder ist das reenacted worden mit Schauspieler-Honigdachsen, die dann irgendwie nochmal gecastet wurden? Who knows?
Das kann ich nicht so genau sagen. Genau die Frage habe ich mich tatsächlich auch gestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Honigdachs-Stoffel einfach so durchtrieben ist, dass der immer wieder
der kann
versucht,
das reproduzieren.
Genau, ich glaube, er kann den Trick nochmal vorführen. Ja, ja. Wenn man ihn jetzt nochmal in diesen Maschendrahtzaun...
Mach nochmal die Schlammkugeln.
Ja, genau.
Ja.
Also anders kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen.
Und bitte.
Ja,
ja,
also
so.
Er ist vielleicht auch noch ein guter Actor. Who knows? Ja, jedenfalls lebt er noch. Honigdachs Stoffel ist alive und well. Ich weiß jetzt nicht, welche anderen Ausbruchseskapaden es seit 2014, seitdem diese Doku rausgekommen ist, noch gegeben hat. Die sind leider nicht hinterlegt. Aber man kann ihn natürlich theoretisch nach wie vor besuchen.
Ja, aber aufpassen.
Also ich fand es irgendwie eine faszinierende Geschichte. Ich fand es sehr faszinierend, wie schlau und stark diese Tiere sind. Kann man ja vielleicht auch ein bisschen mal mitnehmen, wenn man mal schlecht drauf ist und das Leben so ein bisschen gegen einen spielt und man das Gefühl hat, alles ist aussichtslos. Kann man ja mal so ein bisschen seinen inneren Honigdachsstoffel
rauslassen.
So eine kleine Schlammkugel
rollen.
Eine kleine Schlammkugel im übertragenen Sinne. Eine Schlammkugel gegen das Leben. Also der Honigdachsstoffel wird wohl im Internet auch als so eine Art Star hochstilisiert, als Inspirationsquelle, dass man eben manchmal selber auch ein Widerspiel spenstiges Tier sein
weißt
muss.
Du, was er sich permanent denkt, der Honigdachs? Schaffe ich.
Schafft er sie? Das schafft
er schafft
wohl.
Nämlich
aber
alles.
Er schafft's auch.
Ja.
Er schafft's auch. Danke, Kate, für die Tabs zu diesem inspirierenden, etwas widerspenstigen Tier. Fand ich sehr unterhaltsam und funny und interessant. Aber damit schließe ich diese Woche meine Tabs zum Honigdachs-Stoffel.
Ja, es liegt was in der Luft. Jetzt mit der Papstwahl. Heute, wenn die Folge rauskommt, am Mittwoch startet das Konklave. Es wird ein neuer Heiliger Vater gewählt. Es ist mal wieder Zeit für heilige Tabs. Und in die habe ich mich diese Woche schicken lassen von unserer Hörerin Heike.
Hallo liebe Caro, hallo lieber Miguel. Heike aus Hannover hier. Ich bin noch nicht lange Zuhörerin eures Podcasts, aber dachte dennoch, leiste ich jetzt meinen Beitrag dazu und bin auf Instagram auf ein Video gestoßen, das die Loretto-Treppe thematisiert. Genau, da dachte ich direkt, bevor ich mich da jetzt reinfuchs, überlasse ich den Job den Experten.
Und mit Experten meint sie wahrscheinlich unsere riesige Redaktion im Hintergrund, die für uns unseren Content recherchiert.
Ja, war interessant, dass wir da als Experten für irgendwas bezeichnet wurden. Wir lesen halt einfach Quatsch aus dem Internet und erzählen es hier. Aber gut, nehmen wir an, gerne den Titel Experte, Expertin. Es geht hier in diesen Tabs, die uns Heike geschickt hat, um eine mysteriöse Treppe, eine Wundertreppe. Mhm. Nach dem Wunderhuhn und dem Wunder von Chile und dem Chronovisor und der heiligen Vorhaut tut uns das hier, glaube ich, mal wieder ganz gut in diesen
ja,
Zeiten.
Ja, das finde ich auch gut. Das ist auf jeden Fall too many tabs coded.
Die mysteriöse Treppe, um die es geht, befindet sich in der Loretto Chapel in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico. Und um diese Treppe rankt sich ein Geheimnis, eine Legende, die inzwischen auch recht berühmt ist. Und es gibt dazu sehr viele Video-Essays auf YouTube, viele Artikel, viele so X-Factor, das Unglaublichartige.
Darf ich dich
Beiträge.
Kurz direkt zu Anfang was fragen? Stimmt das? Oder ist das Hokuspokus?
Lass es mal auf dich wirken, weil ich glaube, da muss jeder tatsächlich seine eigenen Schlüsse ziehen in dieser Geschichte.
Das ist wieder sowas, was nicht stimmt, garantiert. Aber gut.
Ja, entschuldige mal, Wundertreppe. Also, das stimmt auf jeden Fall.
Wunderhuhn hat gestimmt.
Ja gut, da hast du recht.
Wunderhuhn war Fact-Check astrein, aber gut.
Aber guck, die Vorhaut konnte auch niemand fact-checken.
Das stimmt.
Wir haben hier eine Vorhautsituation.
Okay.
Es ist eine Wundertreppe. So viel kann ich jetzt einmal schon mal vorweg schicken. Darum rankt sich viel Legendenbildung und viele Beiträge und unter anderem auch einige so recht seriöse Nachrichtenbeiträge, zum Beispiel dieser.
This historic structure in Santa Fe holds a mystery, a staircase that attracts people from all over the world.
Da bin ich jetzt schon mal beruhigt, dass es ein tatsächlicher Nachrichtenbeitrag ist und jetzt nicht so ein KI-generiertes, haben Sie schon gewusst, dass es einmal diese Wundertreppe gab. Sie hat sehr viele Menschen angezogen und Sie wissen alle nicht genau, was das ist.
1878 wurde diese mysteriöse Wundertreppe in Santa Fe gebaut. Die Fakten haben aber gerade gestimmt. Tatsächlich wirklich 1878 wurde die Laredo Chapel gebaut und die Kirche war da auch schon geweiht, aber es fehlte eben noch ein Bestandteil, nämlich der Zugang zur Chorempore, also eine Verbindung von unten nach oben. Möglicherweise, weil der Architekt unerwartet gestorben ist und diese Kapelle nicht fertigstellen konnte. Und da gibt es jetzt eine Legende in der Version der Schwestern von Loreto, der Nonnen, die dort in dieser Kapelle am
Schalten und Walten sind.
Am Abnonnen ja, waren.
Die Nonnen da ab.
Die, genau. Und da war es eben so, dass diese Schwestern dann mehrere Schreiner gerufen haben, SchreinerInnen, um sich das mal anzugucken und dieses Problem zu lösen. Bitte, wir brauchen eine Treppe. Wir haben keine Treppe hier in der Chapel. Haben wir nicht. Es konnte aber niemand lösen. Die haben alle gesagt, das geht nur mit einer Leiter.
Ach, das hat mir jetzt richtig meine Fantasie angeregt, wie du da die nachgemacht hast. Ich war direkt drin in der Szene. Ich glaube, genauso haben die gesprochen.
Ich weiß auch nicht, welcher Dialekt es war. Weil das ist ja New Mexico, USA.
Ja, ja, so werden die da gesprochen haben. Bitte, wir brauchen eine Treppe.
Wir brauchen dringend, bitte. Es muss eine Treppe kommen.
Mit mehreren Stufen.
Genau, und dann war es eben so, es war wohl eine schwierige Konstruktion jetzt in dieser Laredo Chapel. Es war alles sehr eng dort und ließ laut diesen ganzen Zimmerleuten, die da rangerufen wurden, nicht zu, eine Treppe dahin zu bauen. Alle haben gesagt, es ist zu eng, das geht nur mit einer Leiter, kommt ihr da nur hoch. Und was machst du da jetzt als Nonne?
Ja, da guckst du dumm in der Gegend rum, ne? Wie die Kuh, wenn's blitzt.
Richtig beten.
Ah ja.
Das haben die gemacht.
Die haben gebetet.
9 Tage lang gebetet.
Die haben eine Treppe sich gewünscht,
bitte,
beim lieben Gott.
Bitte, wir können nicht mehr ohne Treppe.
Also sie haben sich beim lieben Gott eine Treppe
bitte,
gewünscht.
Bitte, wir wollen nicht immer diese Sache mit der Leiter machen. Es ist zu doll, wir brauchen eine Treppe. 9 Tage lang.
Leute, wir sind gerade in der Phase der Konklave. Ich weiß nicht.
Es ist nicht so nett, ne? Nicht so respektvoll.
Der Nonne gegenüber.
Ich habe mir jetzt eine Stimme im Kopf ausgedacht für diese Nonne.
Immer noch respektvoller, als was Katy Perry mit der Nonne gemacht hat. Also ich glaube, wir sind ja noch fein raus.
Die Nonnen haben gebetet, 9 Tage lang, eine sogenannte Novene, nennt sich das, 9-tägiges Gebet.
Ach.
Und was dann passiert ist, das erklärt jetzt hier in diesem Nachrichtenbeitrag der Kurator der Kapelle.
And they said a 9-day prayer in Catholic traditions known as a Novena, asking St. Joseph to pray for them to Jesus to help them with their problem. On the last day of their novena, this man rides in off the desert on a donkey, an elderly man with a gray beard, as they described him, and told them he had come to build the staircase.
Herr Moment, also, sie haben zu Jesus gebetet.
Nee, fast. Sie haben zum heiligen Josef gebetet, dem Schutzpatron der Zimmerleute.
Ja, das war jetzt tatsächlich meine Vermutung, dass wenn man eine Treppe braucht, dann betet man nicht zum lieben Gott, sondern zu einem heiligen Zimmermann.
Josef.
Josef oder Jesus war ja auch Zimmermann.
Ja, Zimmermanns
oder?
Sohn.
Ich bin nicht so bibelfest.
Ja, der war dann auch, glaube ich, wahrscheinlich in der Azubi.
Also der war Zimmermann Azubi, aber auch der Sohn Gottes.
Ja, und da hat man aber, weil der heilige Josef ist offiziell der Schutzpatron der Zimmerleute, so wie Carlo Acutis vom Internet, deswegen bietet man den an.
Und wenn man jetzt einen Rohrbruch oder so hat oder einen Schrank aufbauen muss, so einen Kallax von Ikea und man hat da keine Lust drauf, dann betet man zu Josef. Und dann baut er den auf, laut den Nonnen. Also die Nonnen sagen, bitte, bitte, wir brauchen,
Bitte nur eine Treppe.
Bitte eine Treppe.
Eine Treppe.
Wir wollen eine Treppe haben.
So, und dann hat am 9. Tag, klopf, klopf an der Tür.
Ich liebe deine ganzen hörspielartigen so, klopf, klopf an der Tür. Also du machst hier heute ein richtiges Erlebnis aus deinem Tab. Also es machte klopf, klopf an der Tür dieser Kirche.
Die Nonne hat gesagt, bitte. Und dann war am letzten Tag, am 9. Tag, steht plötzlich ein geheimnisvoller Fremder vor der Tür.
Josef.
Mit einem Bart und einem Esel. Mhm. Soweit jetzt noch nichts Besonderes. Du hast es gerade schon gesagt, es ist schlimmer für Nonnen, wenn Katy Perry vor der Tür steht. Ja. Er hatte eine Werkzeugkiste dabei, hat nach Arbeit gesucht, schon größerer Zufall, und hat gesagt, ich bin gekommen, um die Treppe zu bauen.
Nein.
Doch. Erster Gänsehautmoment.
Ja, jetzt bin ich sprachlos, jetzt nehme ich alles zurück.
Und die Nonnen haben gesagt, you got the job. Bitte, bitte, ja gerne, kommen Sie rein, hier ist
der Platz für die Treppe.
Bitte.
Wollen Sie was trinken?
Ja, und so war das wohl gewesen. Und dann hat dieser Fremde, dieser geheimnisvolle Fremde, der einfach aus der Wüste kam mit einem Esel.
Wo kam der jetzt aus der Wüste?
Ja, New Mexico.
Okay.
Desert. He came out of the desert with a donkey. Und dann stand er da und hat dann angefangen, halt diese Treppe zu bauen.
Mhm.
Zufällig am 9. Tag von diesem Gebet.
Und man ist sich sicher, dass das denn jetzt hier vom Josef bzw.
Gottkammer
hat sich das so rumgesprochen, dass die halt mega laut die ganze Zeit in der Kirche rumbeten, wir brauchen eine Treppe. Und dann hat man das halt irgendwann gehört.
Weiß man nicht. Er war auf jeden Fall da und hat gesagt, ich komme für die Treppe. Und er hat 3 Monate wohl an dieser Treppe gearbeitet. Manche Legenden sagen eine Nacht, manche sagen fast ein Jahr. Mehrere Monate, 3 Monate, whatever. Und zwar ganz alleine. Ganz alleine hat er diese Treppe dort angefertigt und nach ein paar Monaten war die Treppe fertig. Eine wunderschöne Wendeltreppe, du hast sie eben gesehen in diesem Beitrag kurz, von der Kapelle nach oben zur Chorempore. Die Treppe war fertig, aber der Mann, der sie gebaut hat, war verschwunden.
Zweiter
es wurde nach dem Mann gesucht. Sogar eine Zeitungsannonce wurde aufgegeben. Bitte, wo ist der? Es war keine Spur von dem Mann und man hat nie wieder von ihm gehört. Ist das nicht krass? Er ist verschwunden und zwar ohne bezahlt zu werden.
Mega krass.
Ohne ein Dankeschön zu bekommen. Bis heute kennt niemand die Identität dieses geheimnisvollen Mannes.
Oh, wow.
Gänsehautmoment 2. Es geht aber noch weiter. Denn dieser Mann hat für dieses Meisterwerk von einer Wendeltreppe, für diese Wundertreppe, nur ganz, ganz simple Handwerkszeuge benutzt und die Leute in der Stadt, die jetzt in so Holzwerken und so weiter gearbeitet haben, haben gesagt, der hat sich auch gar keine Materialien bei uns gekauft oder geliehen oder so. Gar kein Holz, nichts, gar nichts.
Der hat einfach diese Treppe gemacht. Wo hat er das her?
Das weiß man nicht. Niemand konnte sich erklären, wo hat er dieses Holz hergenommen.
Where did the wood come from? Lindsley said he gave a sample of the wood to a naval scientist in 1995 who said the closest he found to it was a tree that grows only in Alaska, but it wasn't the same.
Also dieses Holz, dieses geheimnisvolle Holz hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Baum in Alaska, aber der ist es auch nicht. Und niemand weiß, was das für Holz ist. Es ist Mystery-Holz.
Heiliges Holz.
Heiliges Holz. Wo hatte der Mann mit dem Esel dieses Holz her? Das Holz an sich ist ein Mysterium.
Aber die Treppe ist da. Das ist Fakt.
Die Treppe ist da. Und es geht noch weiter. Das größte Wunder ist nämlich jetzt die Treppe an sich, weil sie scheint die Grenzen der Physik zu überwinden. Normalerweise, wenn du dir so eine Wendeltreppe vorstellst, hat die in der Mitte so eine Stütze, so einen Pfeiler, worum sich quasi die Wendeltreppe dreht.
Die muss sich ja irgendwo rumwendeln.
Ja, oder sie ist innerhalb von einem Turm oder so und du gehst quasi so lang.
Die Stufen sind meistens irgendwo dran.
Genau, aber diese Treppe hat es nicht. Das hat man noch nie gesehen. Die Treppe ist 6 Meter hoch, hat so 360-Grad-Drehungen und scheint einfach in der Luft zu schweben und zwar ohne irgendeinen Support.
Hä?
Eine Wundertreppe.
Hä?
Diese Treppe ist ohne Nägel gebaut, komplett. Keine Nägel, nichts, nur alles Holz.
Hm.
Da guckst du. Und der Kurator hat jetzt angeblich über 120 ExpertInnen kommen lassen, um sich diese Treppe anzugucken.
Not one of these 120 American company said they could reproduce the staircase the way it was built. No civil engineer on the planet has been able to figure it out.
Lastly, who built the staircase? He says all claims have been debunked, and so we're back at square one.
So why does it stand? Nobody knows. Where does wood come from? Nobody knows. And who built it? Nobody knows. And that's why it's still known, even to this day, as the miraculous staircase.
So, nobody knows anything. Er hat irgendwie, diese ganzen Expertinnen haben gesagt, wir können uns da keinen Reim drauf machen. Und da bin ich natürlich nochmal auf die Seite gegangen, auf die ich immer gehe, wenn mich die Sichtweise von Schreinern interessiert.
Bumble, oder?
Ich bin auf die Seite gegangen, schreinersicht.ch.
Ah, natürlich.
Und selbst da stand zahlreiche Fachleute.
Wer hat dir die denn empfohlen, diese Seite? Woher kennst du die denn von wem?
Ich ergoogelt.
Ach so.
Dort stand, zahlreiche Fachleute aus aller Welt haben die Treppe untersucht. Bisher konnte niemand erklären, warum sie nicht in sich zusammenfällt. Eine Wundertreppe. Und jetzt der nächste Gänsehautfakt. Diese Treppe hat 33 Stufen. Genau wie
Jesus alt war.
Richtig.
Boah, gut. Oh, ich bin doch gar nicht so.
Bibelquiz.
Ich bin doch bibelfest.
Ja, vielleicht doch, Miguel. 33 Steps hat diese Stair. Und was jetzt natürlich nahe liegt, dieser geheimnisvolle Erbauer dieser heiligen Wundertreppe ist der heilige Josef himself. The man, the legend. Papa von Nazareth.
The real one.
The real one. Der
Daddy von Nazareth hat die Treppe hingebaut.
Ja. Und jetzt gibt es natürlich einige Spaßbremsen, aka Journalistinnen und Expertinnen, die Erklärungen dann doch gefunden haben dafür.
Oh, ich wusste
ja, es. Ja, und zwar kann es nämlich sein, also man muss sagen, es ist wirklich ein Meisterwerk. Ganz, ganz viele SchreinerInnen, ExpertInnen, HistorikerInnen stehen wirklich mit offenem Mund vor dieser Treppe, weil es ist wirklich etwas ganz Besonderes. Es ist wirklich ganz hohe Handwerkskunst, vor allem in dieser Zeit und nobody knows, wie das passiert ist. Aber es kann wohl sein, dass dieser innere Teil, Wange, nennt man das, habe ich ja auch neu gelernt, von der Treppe so eng verläuft, so einen engen Radius um sich selbst hat, dass es quasi
wie eine
Mittelstütze in sich funktioniert. Ja. Das ist vielleicht das ganze Geheimnis. Und Nägel waren vielleicht auch gar nicht so super üblich, sondern es war sogar schlau, das mit Holz nur zusammenzudübeln, weil wenn es nämlich dann Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen gibt, dann kann das Holz das auch ganz gut abfedern. Also eine sehr flexible Treppe, die einfach super gut konstruiert und gebaut ist.
Aber maybe weiß man, the secret. Woher man das Holz jetzt kennt?
Nee, das habe ich auch noch nicht richtig rausgefunden. In einem Artikel stand, es ist eine Fichtenart, die vielleicht inzwischen ausgestorben ist. Eine von 8 verschiedenen Fichtenarten in Nordamerika halt. Also dann ist es dann doch auf einmal gar nicht mehr so mysteriös. Und ich habe noch gelesen, dass weltweit ein regelrechter Streit ausgebrochen ist darüber, wer jetzt dieser Bauer war. Und ganz viele Leute haben behauptet, sie seien die Nachkommen von diesem geheimnisvollen Zimmermann. Und noch mehr Spaßbremsen, aka Amateur-HistorikerInnen, haben jetzt versucht herauszufinden, wer der Erbauer war. Und da gibt es jetzt einen ziemlich belastenden Beweis, weil nämlich eine Historikerin hat eine alte Todesanzeige gefunden von einem gewissen Herrn Rogers, ein Rancher, der da aus Frankreich hingezogen ist. Da stand nämlich ein erfahrener Holzarbeiter, der die Treppe der Loretto-Kapelle gebaut hatte. Also ist jetzt gar nicht so mysteriös.
Was? Also man weiß jetzt, wer es war.
Ja, es gibt auch Leute, die es widerlegen. Also die sagen, das ist dann doch nicht derselbe Typ oder der hat zwar was gebaut, aber das war in einer Schule in der Nähe, wo er auch einen Auftrag hatte von den Schwestern. Da gibt es nämlich auch noch eine Rechnung für Holz bezahlt.
Achso, die haben dann eine Rechnung gestellt,
Herr Rogers, die Nonnen. 150 Euro, ja anscheinend doch, aber dann sagt die andere Quelle eben, das war für eine Schule. Und das hat mit der Treppe nichts zu tun.
Das glaube ich nicht so
richtig.
Da gibt
es Leute, die das dann durchaus aufrechterhalten wollen gerne.
Also meinst du, der heilige Vater Josef hat nochmal so ein bisschen Knete gebraucht, ist deswegen auf die Erde zurück, um diese Treppe zu bauen?
Er hat ja nie Knete bekommen, angeblich.
Naja, wenn dann eine Rechnung,
ja, man weiß
kann man
es
ja
halt
vielleicht
nicht.
Auch von der Steuer, also diese absetzen, Geschichte, ne, mit Josef, die Arbeitsreise vom Himmelreich nach unten. Ne?
Ja, auf dem Esel. Also die Geschichte mit Josef auf dem Esel ist halt schon auch geiler jetzt als dann diese Erkenntnis, macht mehr her, und das ist natürlich auch eine Top-Touri-Attraktion von Santa Fe. Deswegen tut natürlich jetzt auch die Loreto Chapel ihr Bestes, um dieses Wunder am Leben zu erhalten und wirbt damit auf seiner Website. Hier kommen wirklich nur die allerheiligsten, die fasziniertesten und fremdsten Leute überhaupt vorbei, um sich jetzt unsere Wundertreppe anzugucken.
Verstehe, dann will ich den jetzt nicht in die Parade fahren.
Nein, die profitieren natürlich davon und die haben ein Museum da jetzt draus gebaut und da kommt halt alle paar Wochen irgend so ein X-Faktor-Heini oder so vorbei.
Ja.
Um Podcast oder ein Podcast wird gemacht oder irgendein Beitrag über diese Wundertreppe. Da musste ich auch sehr lachen. Da ist nämlich auch dann wieder dieser Kirchenkurator, den wir gerade schon kennen aus dem Beitrag dabei. Und der ist so ein bisschen Kanti.
Kanti-Kirchenkurator ist ein geiler Charakter.
Wir reden uns hier um Kopf und Kragen heute. Da musste ich wirklich, du musst dir vorstellen, das ist so ein selbsternannter Mythbuster. Und zwar von The Unexplained mit großem X. So eine paranormale Show. Und der hüpft da jetzt auf dieser Treppe auf und ab und prüft die so gegen, so todernst. Und er steht so unten und ist immer nur so, ich zeig dir.
Ja, will ich gerne sehen.
Feeling like I'm floating, like there's nothing underneath my feet. It's truly a remarkable feeling.
It's very remarkable. Und es ging sogar noch weiter. Wo er wirklich genau merkt, so, Katsching, hier kommt mal wieder ein Mythbuster vorbei und der Plan geht komplett auf.
Here we are in this chapel in Santa Fe and we're seeing the motif of the sacred number 33. And this number is important to the Templars.
33, rede weiter. Also das finde ich irgendwie einen geilen Modus. Der muss quasi immer nur nickend in irgendwelchen Dokus stehen. Immer dieses in Anführungsstrichen Wunder nochmal verifizieren. So regt er natürlich dann auch den Tourismusstandort Loreto Chapel nochmal sehr an. Es gibt auch einen Spielfilm über dieses ganze Thema, The Staircase von 1998. Kann man sich komplett auf YouTube angucken, juckt da aber wirklich absolut niemanden. Ich glaube, es ist der langweiligste Film aller Zeiten. Und da geht es eben darum, dass halt eine sterbende Nonne unbedingt will, dass jetzt halt eine Treppe gebaut wird.
Und was hat die dann nochmal gesagt? Die war immer so auf.
Ich mache jetzt nicht die sterbende Nonne nach.
Schade, ich dachte, ich kenne dich da vielleicht.
Immer mit der Leiter hoch und runter. Bitte, eine Treppe, wir brauchen eine Treppe. Please. Diese Nonnen halt. Und was natürlich. Ich will die Nonnen halt nicht schämen, aber ich weiß nicht, ob er die halt ernst nehmen sollte, weil die wollen halt, dass der Rubel rollt dort in der Chapel. Weißt du, was die nämlich auch? Die haben nämlich so ein bisschen, die sind nämlich so ein bisschen shady.
Warum, was haben die noch?
Die haben nämlich auch ihr Gründungsmythos. Die kamen wohl in den Pioniertagen des Wilden Westens nach New Mexico und hatten halt im Gepäck ihre Gründungslegende. Und zwar ist das Haus von der Jungfrau Maria auf magische Weise aus dem Heiligen Land nach Italien an die Adriaküste transportiert worden. Und so ist dann ihr Orden entstanden. Also ich weiß nicht, ob die super believable sind, diese Nonnen.
Und diese erste Geschichte hat vielleicht nicht so gezündet und dann haben sie sich eventuell dann diese zweite mit dieser Wundertreppe noch ausgedacht.
Guck mal hier, wir haben eine Wundertreppe. Guckt, alle schaut. Ja, und was vielleicht auch dafür spricht, dass man diese Legende nicht zu genau nehmen sollte, New Mexico ist auch der Bundesstaat mit diesem Tortilla-Jesus. Kennst du den?
Nein.
Google mal Tortilla-Jesus bitte. Da ist auf so einem mexikanischen, auf so einer Tortilla wie durch ein Wunder ein Brandmal.
Ich dachte, das war mal auf dem Toast. Gab es nicht auch so einen Toast-Jesus?
Das gab es auch.
Auch auf einer Tortilla?
Ganz zufällig sieht es aus wie Jesus und wird ja weltweit verehrt, diese Tortilla. Also das ist, New Mexico ist der Start der wundersamen Begebenheiten. Das Ganze ist super mystisch, da will ich jetzt gar nicht so drüber judgen, auch wenn das jetzt so klang vielleicht. Nobody knows, was mit dieser Treppe ist, ob das ein Wunder ist oder nicht. Wenn es ein Wunder ist, stehen wir beide ziemlich doof da.
Ja, dann haben wir abgelost.
Es ist mystisch. Weißt du, wer für mich auch mystisch ist? Heike.
Ja,
die heilige Heike hat nämlich jetzt auch uns einmal kurz diesen Tab hier einmal hingestreut und ist dann wieder in den Tiefen des Internets verschwunden, ohne dass wir eine Spur von ihr haben. Also das macht es nochmal einen Gänsehautfaktor mehr.
Finde ich auch.
Ja, danke an die heilige Heike.
Vielen Dank an dich, Caro, und vielen Dank an die heilige Heike. Und ich würde sagen, damit sind die Tabs für heute
geschlossen.
Unser neuer Catchphrase, super. Wie findet ihr es? Haben wir jetzt mal, haben wir doch gut etabliert, oder?
Ja, wir müssen uns mal wieder bedanken bei euch allen für diese tollen Nachrichten und Tab-Vorschläge und Reaktionen auf alles, was wir hier so besprechen. Das ist immer ganz toll und die Postfächer sind sehr voll. Und guck, wir können damit ganze Folgen füllen. Das freut uns immer sehr.
Vielen Dank, auch nochmal von meiner Seite.
Bitte schickt uns weiter.
Bitte schickt uns Themen, ein Team. Und bitte, bitte, ihr erreicht uns auf Social Media. Da heißt Caro, @CaroWorps. Ich heiße @MiguelR aus A. Auf allen Plattformen. Bitte, bitte folgt, schreibt Kommentare, bewertet
oder
den Podcast.
Mails, oder Mails.
Bitte,
ihr
bitte.
Könnt doch ein Mail schicken.
Ja, an toomanytabs@ndr.de. Bitte, bitte.
Bitte, 5 Sterne. Please. Ja, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ach, wir haben, ich glaube, das hagelt wieder Nachrichten.
Ich werde auf jeden Fall die ganze Woche.
Wir können
nicht
in der Woche der Papstwahl hier wieder so.
Wenn die Nonnen halt so reden.
Die haben halt nun mal so geredet.
Die haben halt nun mal so geredet.
Ja, wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, wir bliesen jetzt hier unsere Folge, freuen uns, wenn ihr euch meldet und freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und
aber Caro, können wir
bitte, bitte noch ein
Cross-Promo?
Bitte, bitte.
Bitte. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche mal wieder den Podcast mit dem Titel Telephobia, dieser eine Anruf. Der ist jetzt nämlich zurück mit einer neuen Staffel und vielen neuen Geschichten. Host Lea Utz hilft euch mal wieder, diesen einen Anruf zu machen, den man schon so lange vor sich herschiebt.
Und da sind einige spannende Anrufe dabei, mal unangenehm, wie zum Beispiel bei Mario, der nach Jahren das erste Mal wieder mit seiner Tochter telefoniert, zu der er den Kontakt abgebrochen hat, als sie noch ein Kind war, aber manchmal auch schön und emotional, wie zum Beispiel bei Annette, die sich bei der Familie bedanken will, die sie bei ihrer Flucht aus der DDR im Kofferraum mitgenommen hat. Und diese ganzen spannenden Geschichten und Anrufe könnt ihr bei Telephobia hören. Wir verlinken euch das Ganze in den Shownotes. Cross-Promo Ende. Ihr Lieben, tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche. Da sehen wir uns bitte, bitte wieder.
Bitte schaltet ein, bitte noch einmal.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer.
Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.